Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Mein Name ist Dominik Böcker und heute wieder an meiner Seite meine wunderbare Kollegin Nina. Hallo Nina.
Hallo Dominik.
Wir sitzen heute wieder bei uns hier in unserem kleinen Podcast-Wohnzimmer und schauen tatsächlich auf das Heiligengeistfeld, wo in ein paar Tagen wieder der Frühlingsdom starten wird. Nina, wir hatten heute Erik und Sören zu Gast, die, ich sag mal, in leitender Funktion für den Dom verantwortlich sind. Machen wir es mal einfach. Was für Gefühle kommen bei dir hoch, wenn du an den Dom in Hamburg denkst?
Also erstmal muss ich sagen, ich fand das super, dass wir diese beiden hier heute hatten. Erik Stollei von Dom Promotions und Sören Lemke von der Behörde für Wirtschaft und Innovation. Und man hat so richtig gemerkt, die beiden sind ein super eingespieltes Team. Und was sie uns über den Dom berichtet haben und was der besondere Charme des Domes, was ihn ausmacht. Also ich habe sofort Lust bekommen, jetzt zum Frühlingsdom zu gehen, obwohl ich ja gar nicht gebürtig aus Hamburg komme. Das heißt, ich habe diese Kindheitserinnerung nicht. Aber bei dem, was die beiden erzählt haben, habe ich natürlich auch sofort die Kirmes vor Augen gehabt, wo ich als Kind immer hingegangen bin. Und das ist, glaube ich, der Zauber, der das Ganze so besonders macht.
Bist du eher 5G-Fahrgeschäft oder eher 5 Tonnen Schmalzgebäck?
Weder noch. Ich bin eher Entenangeln.
Was es sonst noch so auf dem Dom gibt, warum der Dom schon seit Jahrhunderten hier in der Stadt ist und auch noch wahrscheinlich in Jahrhunderten sein wird, hört in unserer neuen Ausgabe. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß. Lieber Erik, lieber Sören, herzlich willkommen bei Über den Tellerrand. Und bevor wir jetzt, passend zu unserem Thema heute, uns auf eine wilde Achterbahnfahrt mit euch begeben, sagt unseren ZuhörerInnen doch erst einmal, wer seid ihr und was habt ihr mit dem Hamburger Dom zu tun?
Mein Name ist Sören Lemke, ich bin der Leiter des Domreferats. Im Team des Domreferats organisieren wir den Hamburger Dom, den Hafengeburtstag, übernehmen die Vermietung des Heiligen Geistfelds und sind fachbehördliche Aufsicht für den Paragraphen 31 SOG und die bezirklichen Märkte, also die Wochenmärkte in Hamburg. Mich verbindet mit dem Dom, dass ich gerne Achterbahn fahre und dass wir natürlich den Dom im Gesamten organisieren. Ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann. 2006 habe ich meine Ausbildung in Hamburg angefangen, bei der Hamburg Messe, und bin dann über Umwege eine Weltreise mit einem Kumpel zusammen über die Ozeane gesegelt. Bei der BWI gelandet, der Wirtschaftsbehörde, die eine recht exotische Abteilung hat, und das ist das Domreferat im behördlichen Kontext, also was Besonderes.
Mein Name ist Erik Stollei. Ich bin seit 10 Jahren, habe ich letzte Woche festgestellt, Geschäftsführer der Dom Promotion und Veranstaltungs GmbH. Das ist ein Unternehmen, das zu dem Zweck gegründet wurde, die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Hamburger Dom zu machen. Und das machen wir auch intensiv mit einem Team von 3 Personen. Ich komme ursprünglich auch von der Küste, allerdings von der anderen Seite. Nordfriesland, Dithmarschen, das ist meine Heimat. Und dann habe ich mich bis Hamburg durchgeschlagen. Viele, viele Jahre Unternehmensberatung, Werbung gemacht. Und der Dom ist das spannendste und bunteste Projekt, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe.
Jetzt gehört der Dom ja zusammen mit dem Hafengeburtstag, glaube ich, zu den ältesten Volksfesten in Hamburg, auch in ganz Deutschland. Könnt ihr uns einmal die Faszination Dom vielleicht erklären, für die Leute, die es noch nicht kennen sollten?
Ja, aus meiner Perspektive gibt es da sicherlich die Faszination Beständigkeit, denn die Handwerker Quacksalber und Gaukler sind im 11. Jahrhundert in Hamburg umhergestreunert und haben bei Regen Unterschlupf im Hamburger Mariendom gefunden. Der wurde dann 1804 abgerissen und nach einer Weile von etwa 90 Jahren, so 1893, wurden die Quacksalber, Gaukler und Handwerker dann auf dem Heiligen Geistfeld verortet. Und diese Namensgebung, Hamburger Dom, kommt also von dem ursprünglichen Mariendom und ist also schon wirklich jetzt nahezu 1000 Jahre alt. Es gibt dann sicherlich noch die Faszination Schaustellerbetriebe. Denn wenn wir uns hier mit einigen Familien unterhalten, dann stellen wir fest, die sind in sechster oder siebter Generation hier auf dem Platz und führen das Geschäft, den Familienbetrieb weiter. Und das ist auch die große Mission, die man in vielen Gesprächen raushört. Eine Leidenschaft, die nicht in allen Branchen in dieser Intensität sicherlich zu finden ist. Man versucht, den Familienbetrieb weiterzuführen. Einmal sicherlich aus dieser Ehre heraus eine gute Nachfolge zu sein auf seine Eltern, aber auch eine gute Vorlage für seine Kinder bereiten zu können. Und dann haben wir sicherlich noch die Faszination Erlebnis, und das ist hier der Platz. Es werden alle Sinne angesprochen, wenn man den Platz betritt, sowohl optisch, wenn es dunkel ist, die ganze Lichterkulisse. Wir haben die Gerüche von gebrannten Mandeln, Zuckerwatte, und es ist natürlich auch vom Rekommandieren bis zu den Beats im Autoscooter wirklich alles dabei, um für mehrere Stunden in eine andere Welt einzutauchen.
Ja, ich finde auch, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der Dom ist so ein Glücklichmachort, also ein Ort, an dem ich zwei Stunden völlig losgelöst von meinem Alltag Dinge erleben kann. Ich sage mal, beim Entenangeln wird jeder wieder zum Kind, auch wenn er schon viel älter ist. Und der Dom ist auch so ein Gleichmachort. Also egal, wie es mir gerade geht oder wie die Lebensumstände sind, ob mein Beziehungsstatus gerade super ist oder unter dem Stichwort es ist etwas kompliziert läuft, das ist beim Dom egal. Beim Dosenwerfer und Autoscooter sind eigentlich alle gleich. Also das funktioniert innerhalb von Minuten und ich bin in einer anderen Welt. Und diese Faszination hält der Dom auch schon viele Jahrhunderte, wie Sören eben auch schon sagte.
Das macht jetzt gerade total Lust auf den Dom, was ihr so erzählt. Und gerade Entenangeln, in meinem Heimatort gibt es immer nur am Nikolauswochenende so eine Kirmes. Und da war ich gerade mit meinen Nichten und Neffen jetzt im Dezember und wir waren Entenangeln. Das ist nach wie vor das absolute Genau, wie herrlich, genau. Genau. Und das ist genau auch dieses, glaube ich, dieses Familienerlebnis. Man war selber als Kind da und dann geht man wieder mit seinen Kindern und so. Und das hat natürlich auch eine kulturelle Bedeutung für Hamburg, aber auch eine wirtschaftliche. Könnt ihr uns dazu auch was sagen? Könnt ihr das mal einordnen?
Ja, der Hamburger Dom bietet im Jahr letztlich einen Reiseanlass für 4,5 Millionen Menschen, die hauptsächlich aus Hamburg kommen oder aus der Metropolregion Hamburg, also aus der näheren Umgebung. Und die Besuchenden sind natürlich nicht nur auf dem Dom, sondern die sind vorher auch gerne nochmal shoppen oder Musical, sind im Vorfeld oder im Nachgang an den Dom, in der Schanze, in den Bars oder auf dem Kiez unterwegs und lassen dann natürlich auch nochmal den ein oder anderen Euro. Da spricht man dann von einer Umwegrentabilität. Also wirtschaftlich haben wir hier natürlich einmal, der Dom ist der Dom. Jeder, der nach Hamburg kommt, kennt auch den Dom. Das heißt, touristisch für das Image der Marke Hamburg haben wir hier ein gutes Produkt, was genau auf das Image von Hamburg auch einzahlt. Auf der anderen Seite wird hier Geld umgelegt, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch im Umfeld. Dann haben wir ein Dorf mit dem Hamburger Dom, was etwa 2000 Menschen beinhaltet für ein halbes Jahr. Denn der Dom geht 4 Wochen, 3-mal im Jahr, plus je 2 Wochen Auf- und Abbau. Das macht 6 Monate und die Schaustellerinnen und Schausteller haben natürlich einen kleinen Anfahrtweg, aber haben unmittelbar hier in der Nähe die Rindermarkthalle und auch ihre Bars, wo sie einkehren. Ganz verschiedene Möglichkeiten, das heißt, hier entsteht wirklich auch mehr Umsatz an Menschen. Dann gibt es die Arbeitsplätze oder fiskalischen Effekte, das ist ja letztlich das, was dann nachher wieder bei der Stadt landet durch die Umwegrentabilität. Und ich denke, das sind so die wirtschaftlichen Hauptfaktoren, die der Hamburger Dom neben dem mittelbaren Einsatz hier dessen, was umgelegt wird vor Ort, tatsächlich dann auch mitbringt.
Zur kulturellen Bedeutung des Hamburger Doms, die 700 Jahre Tradition haben wir ja schon erwähnt. Der Hamburger Dom ist Teil der Stadt-DNA, glaube ich. Also der Dom war mit Hamburg da in dem Moment. Was ich sehr spannend finde, heute wird ja viel über Spaltung von Gesellschaft gesprochen und das nicht mehr zusammenkommen. Der Dom vereint die Menschen und ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo wirklich alle nochmal zusammenkommen und an einem Ort gemeinsam friedlich und fröhlich feiern können. Es gibt keine VIP-Lounges auf dem Hamburger Dom. Also wir trennen dann.
Also anders als auf dem Oktoberfest, wo es ja doch durchaus Unterschiede bei den Zelten gibt, ne?
Ja, das ist in der Tat ein eklatanter Unterschied in der Ausrichtung. Wir orientieren uns weniger in die Richtung Bier oder Alkohol allgemein. Es gibt viele andere Volksfeste, die Festzelte stehen haben. Bei uns steht tatsächlich der Familienspaß im Vordergrund. Und das sieht man. Wir haben keine Festzelte, wir haben viele Kinderfahrgeschäfte, Kinderspielgeschäfte, und bei uns liegt es hier tatsächlich der Fokus auf Genuss und Spiel und Spaß.
Ja, und vor allem gibt es ja auch ganz viele Anlässe, dahin zu gehen. Also die weltbekannte Fressrunden oder Trinkrunden gibt es ja da. Das gibt es die Menschen, ich meine, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, die richtigen Hardcore-Fans, die wirklich wissen, wo jedes Gerät steht und zu welchem Dom welches Gerät wo dazugekommen ist und so weiter. Die diese 5G-Sachen, ich werde sie verteufeln, weil ich sie körperlich nicht mehr schaffe und psychologisch, aber die das einfach lieben. Dementsprechend glaube ich, wie ihr schon sagt, also nicht nur Menschen jeglicher Couleur, jegliches sozialen Backgrounds sind da, sondern auch mit jeglichen Interessen diesen Dom halt immer zu besuchen.
Ja, es gibt im Grunde so drei Hauptebenen. Einmal kommen die Menschen wegen der Atmosphäre, einfach um Domatmosphäre zu genießen, wie Sören sagte, das ist kostenfrei. Andere wollen auf 5G beschleunigt werden und wieder andere brauchen unbedingt die Schweißkuchen und die anderen leckeren Sachen, die man hat.
Da gehöre ich dazu. Und ihr habt gerade schon gesagt, ihr habt ein Dombüro während der Domzeiten und sitzt dann da mit drin und schaut alles quasi von vor Ort an. Aber könnt ihr uns vielleicht erklären oder den ZuhörerInnen erklären, wie arbeitet ihr konkret zusammen bei der Organisation und welche anderen weiteren Partner sind auch noch involviert?
Das Ganze ruht ja in der Organisation im Grunde auf deiner Hauptsäule, das ist die Behörde für Wirtschaft und Innovation als Veranstalter, aber genauso gibt es halt die Dom-Promotion, die die Werbung und die Öffentlichkeitsarbeit macht, und es gibt die Schausteller, die quasi unseren Content darstellen. Also ohne die 250 Betriebe wäre der Dom ja auch nicht da. Und diese drei Einheiten, also die Verbände der Schausteller, die Wirtschaftsbehörde und die Dom-Promotion, arbeiten sehr eng und vertrauensvoll zusammen in der Planung und auch in der Entwicklung dieses Festes. Eigentlich geeint durch das gemeinsame Ziel, wir wollen das voranbringen. Die Schausteller bringen nochmal einen anderen Aspekt rein. Die wollen, dass die achte Generation nach ihnen auch noch auf dem Dom steht, weil die vier Generationen davor haben ja auch schon da gestanden. Also die sehen es noch so ein bisschen langfristiger. Wir haben dann natürlich viele Partner drin, die Grafik machen, die Filme machen, die Technik machen, die sich um die Sicherheit kümmern, die da für den Sanitätsdienst sorgen, und die dann für den Dom für diese 4 Wochen entsprechend da sind.
Ihr hattet gerade schon erzählt, dass es diese bunte Mischung ist auf dem Dom, die es spannend macht und die den Dom ja auch ein Stück weit ausmachen. Könnt ihr denn auch feststellen, so in den letzten Jahren hat sich da was verändert, jetzt zum Beispiel insbesondere beim Thema Sicherheit? Das haben wir ja doch durchaus auch an anderen öffentlichen Orten, dass es dann manchmal doch eben da Gruppen aufeinandertreffen, die sich nicht so wohlgesonnen sind. Habt ihr da das Gefühl, ihr müsst da nochmal besondere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen? Oder ist das bei euch tatsächlich so die Ausnahme, dass da das nicht spürbar ist, dass sich da was verändert hat?
Ja, seit dem Love Parade-Unglück 2010 gibt es hier in Hamburg als Reaktion letztlich darauf den Paragraphen 31 SOG. Das ist ein Gesetz für Sicherheit und Ordnung für Großveranstaltungen. Und es beschreibt im Groben, dass verschiedenste Anforderungen nochmal über ein Sechs-Augen-Prinzip geprüft werden. Und das ist letztlich eine dezentrale Genehmigungsstelle gibt, die dann das Verfahren nochmal kontrolliert und sagt, okay, ich genehmige die Veranstaltung. Das ist sicherlich einer der größten Sicherheitsanpassungen in den letzten Jahren gewesen. Dazu haben wir natürlich, wie jetzt letzten Winter, neue bundesgesetzliche Regelungen, die weitere Messer wie das Taschenmesser auf Großveranstaltungen verbieten, und darauf reagieren wir natürlich als Veranstalter auch. Logistische Herausforderungen sind eher bei der Branche anzusiedeln. Das heißt, wenn wir so ein Riesenrad uns angucken, was mit ja, 20 bis 30 Transporten, es gibt durchaus aber auch wie die Alpiner Bahn 40 Transporte, die dann aus dem Süden Deutschlands hier hochgefahren werden müssen. Da muss der Schausteller oder die Schaustellerin schon sehr gut rechnen. Und für die meisten lohnt es sich nicht mehr. Also dieser logistische Part ist bei uns weniger relevant, aber natürlich in der Branche und in der Vorbereitung, in der Auswahl der Fahrgeschäfte dann doch wieder relevant, liegt aber hauptsächlich in der Schaustellerbranche.
Wir fragen unsere Besucher ja regelmäßig, wie es ihnen so geht und wie sie uns so finden und was sie so auf dem Turm empfinden. Und wir haben auch gefragt, ob sie sich auf dem Turm sicher fühlen. Und die Besucher fühlen sich sehr sicher auf dem Hamburger Dom. Und das ist ja auch etwas, was sich vermittelt, wenn wir rumgehen, dass da eine sehr entspannte und auch eine sehr friedliche Stimmung herrscht. Und das Sicherheitsgefühl der Besucher ist sehr hoch.
Sehr schön. Andere Herausforderung, die wir auch sehen, ist das Thema Wetter. Also bislang ist ja Hamburg von diversen, sag mal, Hochwassern, wie wir es früher mal hier stark hatten, hat man jetzt inzwischen gefühlt überall, dass auf einmal irgendwas weggespült wird. Stellt ihr euch da schon in irgendeiner Form darauf ein? Oder gab es da auch schon mal Situationen, wo ihr sagt, so, jetzt ist es so windig, jetzt müssen wir den Laden hier zumachen? Also wie geht ihr damit um?
Ja, das Heiligengeistfeld ist ja gerade frisch saniert, nahezu fertig. Wir haben das Feldeck noch, das ist noch der unsanierte Teil. Ansonsten sind wir Starkregen oder die Flut, die kommt ja bis hier jetzt nicht hoch, aber bei Starkregen sind wir dem Wetter gut gewappnet. Wir fahren eher Konzepte im Sommer, wie Hitzekonzepte, dass wir kostenfreies Wasser für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stellen, Schattenbereiche anbieten und sind so bisher ganz gut gefahren.
Nun haben wir ja, als wir euch angefragt haben, ob ihr euch heute mit uns mal unterhalten wollt, auch mal die Frage gestellt, wo ihr den Dom so in nicht 5 Jahren, sondern in 30, 40 oder 50 Jahren seht. Also so ein bisschen sehr weit vorne geschaut. Aber was glaubt ihr immer so ins Blaue gedacht, wenn man jetzt die aktuellen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen zugrunde legt? Wie wird der Dom aussehen 2055?
Einige Betriebe haben sich schon seit hunderten Jahren bewährt, wie beispielsweise die Wahrsagerin oder Geschicklichkeitsspiele. Das, denke ich, wird auch in Zukunft Bestand haben, zumindest in den nächsten 40, 50, 60 Jahren. Es geht ja aber schon ein Trend los in Richtung Virtual Reality, individuelle Erlebniswelten. Ich kann möglicherweise ich setze mir eine Brille auf und das, was ich eben beschrieben habe, man betritt das Tor des Doms und ist für 3 Stunden in einer anderen Welt. Das kann man natürlich noch intensivieren. Also angenommen, ich setze eine Brille auf und bin dann in einer Cyberpunk-Stadt und gehe über den Dom und es gibt verschiedene Dinge dort zu erleben. Das ist sicherlich so eine Anpassung. Ansonsten halte ich ein Erlebnis oder das analoge Erlebnis für schwer ersetzbar. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Erlebnis immer in der analogen Welt stattfinden wird und man da auch gar nicht so viel digitalisieren kann. Punkte wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Sicherheit sind aber natürlich grundsätzliche Pfeiler von Veranstaltungen, werden immer weiterentwickelt, aber ich glaube, so in 50, 60 Jahren wird dieses Thema AI und Virtual Reality noch ein bisschen stärker gespielt werden, als es jetzt ohnehin schon hier der Fall ist.
Ja, spannende Frage, über die wir uns in dieser langen Zeit noch gar keine Gedanken gemacht haben. Wir gucken immer so ein paar Jahre voraus, aber natürlich 40 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Ich habe mal noch nach hinten geguckt und eigentlich festgestellt, dass die Entwicklung des Hamburger Dom eine relativ lineare, evolutionäre, aber keine revolutionäre ist. Es gab mal eine Riesenänderung. Das war, als das Heiligengeistfeld als fester Ort entstand. Davor sind die Schausteller mit ihren kleinen Schindelwegchen von Markt zu Markt, von Dorf zu Dorf gefahren und waren dann nach 3 Tagen auch wieder weg. Plötzlich war Raum da und Zeit da, also Raum, um größere Dinge zu bauen und Zeit, um sie zu bauen. Und da sind dann diese großen Fahrgeschäfte entstanden, die wir heute auch kennen. Die ersten Achterbahnen standen hier schon in der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. War natürlich aus Holz, logischerweise. So, und dann hat man irgendwann gesagt, naja, Holz ist ja was Schönes, aber plötzlich geht Stahl. Und dann konnte man Achterbahnen anders bauen. Da kam ein Looping dazu. Und dann, so sind Dinge evolutionär immer anhand technischer Entwicklung entstanden. Und viele Dinge stammen aber aus dieser Zeit und diese Entwicklung parallel zu technischen Innovationen, die wird sich sicher fortsetzen. Also Schausteller sind da ganz aufmerksame Menschen. Die erste Mondrakete an einem Kinderkarussell hat schon 1963 gegangen. Da gab es die Mondlandung noch nicht, aber die Rakete war schon mal da. Und das geht so weiter. Was wir im Moment natürlich sehen, ist, dass es die ersten Geschäftsattraktionen gibt, die auf VR setzen, auf Virtual Reality, wo eigentlich nur noch eine Hülle da ist, man setzt eine Brille auf. Und mit der ist man dann unterwegs und erlebt es quasi in der Brille. Ich kann mir vorstellen, dass wir merken werden, dass diese virtuellen Themen stärker werden, dass wir vielleicht auch mehr in der virtuellen Welt in die Interaktion geraten. Also aktuell ist es so, ich gucke halt, ich fahre da durch, habe die Brille auf und dann guckt man was da passiert und ist dann ganz erstaunt, dass man in einer anderen Welt ist. Aber man kann dann vielleicht mittelfristig, kurzfristig, Stichwort auch KI, Intelligenz, auf künstliche Art mit dieser Welt agieren und da entsprechend reagieren. Vielleicht erleben wir mal einen Autoscooter, der auf VR-Basis funktioniert, wo die Wagen dann da irgendwie gegeneinander fahren. Am Ende glaube ich aber, wir werden den Dom in 40 Jahren immer noch als Dom erkennen, genauso wie wir ihn vor 50 Jahren als Dom erkannt haben.
Also diese körperliche Erfahrung, die kann man dann, glaube ich, wird
unersetzbar. Also das Gefühl im Magen im Freifallturm kann halt keine VR. Und den virtuellen Schmalzbesuch haben wir ja auch nicht. Also von daher, deswegen glaube ich, wir werden ihn erkennen, aber wir werden natürlich im Rahmen dessen Entwicklung erleben.
Ich glaube, ihr habt es gerade schon gesagt, diese Entwicklungen gehen ja auch von den Schaustellern aus, die natürlich Profis sind in dem, was sie tun. Und dadurch, dass die ja auch an verschiedenen Standorten sind, wahrscheinlich auch immer sehr viele Impulse bekommen, was gerade einfach so vor sich geht. Aber jetzt eurerseits, was könnt ihr tun oder was tut ihr, damit der Dom attraktiv bleibt? Also wie stark ist da euer Einfluss? Sorgt ihr zum Beispiel dafür, das sagen wir jetzt immer, es muss Instagrammable sein. Also es gibt ja das ein oder andere Restaurant, wo man sagt, das Essen ist nicht so toll, aber man kann schöne Fotos machen. Denkt ihr sowas mit, dass ihr sagt, das ist eben auch ein wichtiger Aspekt, dass wir dann einfach super viel Anreiz für Social Media bieten, dass man das da auch nochmal postet?
Ja, wir haben diese Side-Events, haben wir so zwei Ziele. Zum einen wollen wir natürlich Besucheranlässe schaffen, neue Zielgruppen ansprechen, zum anderen aber auch etwas Kostenfreies bieten. Also alles, was man da so erleben kann, kostet dann auch mal nichts auf dem Dom. Man kann dann mit seinen Kindern an den Dom-Sommerspielen teilnehmen oder an der Parade oder ähnlichen Dingen. Aber wir wollen natürlich auch Bilder kreieren und wir bauen es schon so ein bisschen so, dass wir Bilder kreieren, die dann auch Instagrammable sind und die auf Social-Media-Kanälen verbreitet werden können. Das ist schon ein Thema, das wir da bedienen. Genauso die Schausteller selber halt auch. Das ist schon auch so ein bisschen so. Also ich sehe immer mehr Produkte im Food-Bereich vor allen Dingen, wo ich sage so, oh, dies ist zwar lecker, aber man kann es auch gut fotografieren. Also teilweise sehr dramatische Dinge. Schausteller, Showman haben das ja auch in Genen, Dinge zu präsentieren und entsprechend groß zu machen. Das können die gut. Und ich glaube entsprechend, du hast es ja erwähnt, Sören, da ist auch ein gewisser Konkurrenzdruck da mit den Bewerbungen. Also die haben schon auch Interesse daran, ihr Geschäft attraktiv zu halten und auch neue Dinge zu bieten, die den Dom attraktiv halten. Also das bedingt sich dann an der Stelle auch sehr gut.
Hier muss man grundsätzlich in die Angebots- und die Nachfrageseite unterscheiden. Das heißt, besucherseitig natürlich werden Instagrammable-Produkte abgefragt. Wir von wirtschaftsbehördlicher Seite befassen uns ja eher mit der Angebotsseite. Wir bekommen 2000 Bewerbungen im Jahr und pro Veranstaltung können wir ungefähr 250 bis 260 Schaustellerinnen und Schausteller stellen. Dann gucken wir natürlich, wie können wir die Konstellation und den Mix so gestalten, dass wir letztlich die Nachfrageseite bestmöglich bedienen können. Da wir familienorientiert sind, gibt es natürlich ein gutes, ausgewogenes Verhältnis zum Beispiel von Fahrgeschäften zu Kinderfahrgeschäften oder von Angeboten Entenangeln. Das macht jetzt auch eher nicht der 30-Plus-Besucher oder die 30-Plus-Besucherin. Dosen werfen aber schon. Und so versuchen wir eben einen wirklich guten Mix und ein gutes, ausgewogenes Angebot herzustellen. Dazu werden Produkte natürlich zeitgemäß gestaltet, aber das liegt auch im Interesse, das regelt der Markt. Wie ich eben gesagt habe, die Wilde Maus XXL, die hat Virtual Reality im Angebot. Und das bietet er natürlich an, weil er weiß, das ist ein zukünftiger Trend, das ist ein besonderes Erlebnis nochmal, noch besser als die Fahrt an sich schon. Und entwickelt sich einiges selber weiter. Wir als Veranstalter gucken in erster Linie, dass der Mix hier ein wirklich guter, spannender ist und für jeden was dabei ist, sowohl für den Adrenalin-Junkie als auch für Kinder und Familien.
Ja, vor allem meine ich auch sowas wie diese kurzen Aufmerksamkeitsspannen, die ja sozusagen mittlerweile anerzogen sind durch Social Media und Co. Also wird es vielleicht sowas geben, dass dann die Fahrgeschäfte nicht 10 Sekunden brauchen, bis sie sozusagen das Highlight bieten, sondern vielleicht schon in 3 Sekunden, weil die Leute es nicht mehr aushalten können. Also so, in so eine Richtung dachte ich eher so von wegen, ob das vielleicht auch eine Änderung in den Fahrgeschäften mit sich führt, dass man irgendwie ganz viele schnelle, kleine Ereignisse schaffen muss, damit die Leute beim Ball bleiben.
Der Dom ist im Grunde ja schon genau da. Also wir haben ja immer diese kurzen, schnellen Erlebnisse, die ich dann auch wählen kann. Ich muss nicht 90 Minuten irgendwo sitzen bleiben und mich berieseln lassen, sondern ich kann ja in sehr kurzer Zeit sehr viele Dinge aktiv erleben. Und das spricht eher, ja, also die Menschen, die jetzt unter 20 sind, finden das, glaube ich, sehr cool, dass das so ist. Ja, das passt schon.
Und ihr habt ja auch eine, wie schon erwähnt, eine wahnsinnig aktive Community auch, selbst auf Social Media, also mit richtigen Domkenner und Kennerinnen, mit was war so eine verrückte Anfrage, die man bekommen hat oder so eine Idee, wo ihr gesagt habt, okay, das könnten wir mal umsetzen oder nicht. Kommt sowas aus der Community auch, dass dann so Fragen kommen von wegen, wann habt ihr dieses und jenes Fahrgeschäft mal da oder so?
Ja, es gibt natürlich Fahrgeschäfte, die von der Community, die sehr fahrgeschäftslastig ist, zumindest in einem Teil, auch vermisst werden. Also gibt so ein legendäres Fahrgeschäft, der hieß Airwolf. Das ist so ein Fahrgeschäft aus den 80ern. Der wurde von dem Schausteller nicht mehr betrieben und dann lag der irgendwo in der Halle und die haben uns ungefähr alle 2 Minuten gefragt, wann der Airwolf dann mal wiederkommt. Und der lag aber in der Halle und wurde nicht benutzt. Ist dann aber von einem Kollegen, einem Schausteller, übernommen worden und ist seit, ich glaube, 2 Jahren wieder auf der Reise und das wurde mit einem großen Hurra dann kommentiere. Der Airwolf ist wieder da. Das gilt aber auch für viele andere Geschäfte. Wir haben jetzt auch wieder zu diesem Frühlingssturm eine Achterbahn zu Gast, die lange nicht da war und die sehr vermisst wurde und über die sich jetzt alle freuen. Aber du hast es angesprochen, Social Media ist für uns ein Riesenthema. Wir haben eine sehr junge Zielgruppe, die junge Zielgruppe ist entsprechend unterwegs. Die nutzen die Möglichkeit, mit uns in Dialog zu treten, sehr intensiv auf allen Kanälen. Also wir sprechen miteinander zu allen Tages- und Nachtzeiten und auch gerne.
Eine häufige Anfrage, die wir bekommen, ist nach großen Achterbahnen, wie beispielsweise der Olympia Looping. Der ist nun eine ganze Weile in Wien im Prater gewesen. Ein Fünfer Looping, also einige kennen ihn vielleicht noch, wenn man so 10 Jahre zurückdenkt, so 5 olympische Ringe, das sind dann quasi die Loopings. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Fahrspaß. Sowas gibt es gar nicht mehr weltweit als transportables Geschäft. Fest in Parks natürlich, aber als transportables Geschäft, was dann hier auf dem Hamburger Dom auch stehen kann, nicht. Aber wir arbeiten dran, dass der Olympia Looping im kommenden Jahr zu uns kommt.
Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, würde ich sagen, mit meinem Magen. Aber okay, das sehen andere auch wieder anders.
Ja. Ja. Und dann kommt ja jetzt ja auch noch ein Thema dazu, das ja alle betrifft, das Thema ökologischer Fußabdruck. Also alle sind aufgefordert, CO2 einzusparen. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch auf dem Dom ist. Ihr habt ja wahrscheinlich sehr viel sogenannten Landstrom, feste Stromverbindung. Da kann man ja sagen, es ist alles grüner Strom. Aber vielleicht ist auch noch der ein oder andere Dieselgenerator im Einsatz und so. Also das würde uns natürlich auch sehr interessieren, auch an der Stelle, wie versucht ihr da Zero Emission Dom hinzubekommen?
Ja, zuallererst hatte ich schon erwähnt, dass die Schaustellerinnen und Schausteller, die hier arbeiten, die wohnen hier auch. Das heißt, die haben keine Anreise, es sind keine Pendler, die sind tatsächlich hier. Das Heiligengeistfeld liegt zwischen 3 U-Bahn-Stationen. Auch unsere Besucherinnen und Besucher können einfach und schnell mit der Bahn anreisen, mit den Öffis, die Busstation kommt natürlich auch noch dazu. Und das versuchen wir zu fördern. Also wir arbeiten mit dem HVV in Teilen zusammen. Wir machen Gewinnspiele, Reise an und gewinnen ein Gutscheinpaket im Wert von 200 Euro, dass man Anreize setzt, eben das Auto zu Hause stehen zu lassen. Alle Geschäfte, die hier betrieben werden, werden mit Ökostrom betrieben und sind dazu mit LED-Lichtern ausgestattet. Die LED natürlich im eigenen Interesse der Schausteller auch. Das regelt der Markt auch wieder selber. Der Schausteller an sich ist ja auch daran interessiert, den Stromverbrauch möglichst gering zu halten. Und da wurde hier auf Schlag eigentlich umgerüstet, als das Produkt auf den Markt kam und man gesehen hat, wie viel stromsparend das ist. Wir bieten dann natürlich auch Mehrwegsysteme an. Es gibt feste Gastronomien, in denen eben die Pommesschale nicht angeboten wird, sondern ein richtiger Teller. Und das Thema Mülltrennung, vielleicht als eines der größten Probleme von Großveranstaltungen, versuchen wir auch zu trennen. Einmal auf der Seite der Schausteller und Schaustellerin, das ist das Thema, ich möchte meinen Greifautomaten befüllen und mit ganz vielen Teddys und die sind alle in der Plastikfolie, dann kann ich das direkt trennen. Das machen wir im Innenraum des Doms. Das ist ja nicht nur Wohnbereich, das ist Logistikfläche, das ist Schulfläche für die Schaustadtkinder. Das ist leicht zu trennen. Das große Problem bei Großveranstaltungen ist ja aber, den Besuchermüll zu trennen. Und das übernimmt unser Dienstleister. Das haben wir in der Ausschreibung so formuliert. Wird über den Dienstleister dann übernommen. Es ist nicht möglich, den Besuchermüll bisher sauber zu trennen. Denn sobald falsch getrennt wird, das heißt, ich esse meine Gulaschsuppe und die ist in einem Papierbehälter und ich werfe den Papierbehälter in den Papiermüll und da ist aber noch ein bisschen Suppe drin, ist alles, was richtig in dem Papiercontainer tatsächlich sortiert wurde, Restmüll. Und das geht einfach bei der Vielzahl an Menschen, die wir hier auf dem Platz haben, nicht. Von daher sind wir sehr dankbar und über die Lösung, dass das eben der Entsorger direkt trennt.
Ein laufender Prozess, ja. Für mich ein positives Beispiel ist tatsächlich die Einführung dieses Mehrwegbechers. Da sind wir einen Schritt weiter gegangen, als die Verpackungsverordnung vorschreibt. Wir haben gesagt, das ist verpflichtend. Also es gibt nicht die Alternative Mehrweg oder Einweg, sondern es gibt nur Mehrweg. Und waren sehr gespannt, wie das A von den Schaustellern und B auch von den Besucherinnen akzeptiert wird. Und das haben die prima angenommen. Das hat super funktioniert. Und eine große Bereitschaft zu sagen, toll, gut, dass ihr das macht, kann man vielleicht auch als positives Beispiel sehen, dass das ein Prozess ist, den wir gehen, aber wo dann auch alle mitziehen in dem Moment.
Sind das denn auch Voraussetzungen bei der Wahl des der Schausteller, dass er sagt, ihr müsst jetzt Ökostrom haben, ihr müsst LED-Lichter haben etc.? Also werden Leute, die es nicht haben und mit dem Dieselgenerator kommen, direkt aussortiert?
Es ist nicht Teil der Bewertungsmatrix, weil wir ein Stück weit den Markt natürlich auch immer den Markt sein lassen. Und der Markt an sich verändert sich in eine nachhaltige ökologische Richtung. Das stellen wir fest. Wir können Anreize setzen, die aber nicht in die Bewertungsmatrix mit reinfallen, denn ein zu großer Eingriff in den Markt, den gilt es im Prinzip zu vermeiden.
Die Schaustellergeschäfte haben mit viel Aufwand und auch tatsächlich Investitionen eigentlich fast alle umgerüstet auf LED. Wie du sagst, ist Stromverbrauchthema und natürlich auch ein wirtschaftliches Thema, haben aber enorm viel Strom sparen können. Also mir hat ein Karussellbesitzer gesagt, nachdem er umgerüstet hatte vor einigen Jahren, dass der Stromanbieter dachte, der Zähler ist kaputt. Weil er so wenig Strom verbraucht hat im Verhältnis zum letzten Dom. Also das ist tatsächlich spürbar.
Wir haben euch auch versprochen, halbe Stunde, ungefähr sind wir jetzt dabei, um und bei 30 Minuten, 35. Deswegen kommt jetzt schon unsere berühmte letzte Frage hier bei unserem Podcast. Und zwar bezieht sich natürlich auch ein bisschen auf unseren Namen des Podcasts über den Tellerrand. Aber die Frage an euch persönlich, wie schafft ihr es, euren eigenen Blick über den Tellerrand zu behalten?
Also geschäftlich gesehen, ich feiere heterogene Teams, also Menschen, die unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen Lebenswelten kommen, die sich auf ein Ziel committen, aber ganz andere Herangehensweisen haben. Also bei der Dummfunktion wird auch viel diskutiert, weil alle so ein bisschen sich zusammenbringen müssen. Aber es hält das ganze Thema wach und hält uns sehr kritisch und sehr, sehr offen für alles. Ich komme so langsam ins Alter, wo ich feststelle, dass ich ab und zu mal denke, ja, das hat ja 1994 schon nicht funktioniert. Da muss ich echt aufpassen. Und meine Freundin und ich haben gesagt, lass uns jede Woche irgendwas erleben, was wir noch nie erlebt haben. Also wir machen so, die sehen so Offenheit als Muskel, mit dem man trainieren kann. Und erstmal was wir noch nie gegessen haben, suchen einen Ort in Hamburg auf, wo wir noch nie waren. Also wir versuchen das tatsächlich in den Alltag zu integrieren, weil ich habe Sorge, dass ich irgendwann so ein grumpy old man werde. Da arbeite ich jetzt gegen.
Ich würde sagen, mit dem Abstand zum sonst so nötigen Fokus. Denn wenn man relativ tief in ein Thema einsteigt und sich immer detaillierter damit auseinandersetzt, dann bauen sich links und rechts ja Scheuklappen oder so Wände auf. Und um dann erstmal wieder das große Ganze zu sehen und den Tisch dann auch neben dem Teller zu sehen, muss man halt erstmal wieder ein Stück zurückrücken. Und ich glaube, dieser Abstand und zwischendurch immer mal wieder rauszuziehen aus dem Projekt und zu gucken, okay, wie sieht das Ganze wirklich jetzt für die Besucherinnen und Besucher aus Perspektivwechsel einzunehmen, das ist so das A und O für mich.
Ja, herzlichen Dank, ihr beiden, für eure Einblicke in den Dom. Ich finde, das macht richtig Lust auf den Dom. Der kommt ja jetzt auch schon wieder, steht schon der Frühjahrsdom steht vor der Tür. Können wir uns alle freuen und ein buntes Programm in Sicherheit genießen. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
Ja, gerne.